Liebe Gemeinde, Inge hat eben ja den Predigttext vorgelesen und ich kannte ihn schon. Verständlicherweise wäre es schon gut für die Predigt gewesen, aber ich kannte ihn schon vorher. Aber als ich mich jetzt in den letzten Tagen häufiger damit beschäftigt habe, ich habe mich glatt neu verliebt. Also es ist ein wunderbarer Text und ich habe ganz viele Bilder in meinem Kopf. Und konkret habe ich zwei Beispiele, die ich in den letzten Wochen erlebt habe. Erstes Beispiel. Ich habe vor einer Woche eine Geburtstagsfeier besucht. Das war die erste Einladung, die ich nach Corona oder nach der Pandemie besucht habe. Ich traute mich wieder rauszugehen. Und für mich war das große Problem, auf andere Menschen zu treffen. Aber ich habe mich auch sehr darüber gefreut, mal wieder andere Menschen zu sehen. Der Gastgeber hat sich alle Mühe gegeben, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass man sich sicher gefühlt hat. Im Laufe des Abends erzählte eine Frau, sie pflegt eine Brieffreundschaft mit einem Insassen einer Justizvollzugsanstalt. In seinem letzten Brief hat der Häftling sich beklagt, er könne im Knast keine intelligenten Gespräche führen. Die Brieffreundin kommentierte recht lapidar: Solche Menschen haben eh keine intelligenten Gespräche verdient. Ich war erschrocken, es musste bei mir erstmal sacken und ich war auch sprachlos, was bei mir recht selten ist. Ich konnte mir so eine Reaktion auch gar nicht vorstellen. Mir ist zwar bewusst, dass es Vorurteile gegen Menschen im Knast gibt, aber ich konnte mir bis zu diesem Tage einfach nicht vorstellen, wenn ein Mensch solche Vorurteile hat, wie kann man dann eine Brieffreundschaft pflegen? Von dem Häftling habe ich nur einen Spitznamen gehört, aber dennoch hatte ich den Eindruck, dass er bloßgestellt worden ist. Und wenn man jemanden intelligente Gespräche abspricht, dann möchte ich mir nicht vorstellen, was man ihm sonst nicht noch alles andere gönnt. Beispiel Nummer 2, auch erst in der vorletzten Woche passiert. In der letzten Zeit haben wir leider diese schrecklichen Nachrichten mitbekommen, dass Kinder und Jugendliche auf unterschiedliche Art und Weise missbraucht worden sind und Bildmaterialien davon veröffentlicht worden sind. Für mich sind das Taten, die nicht zu entschuldigen sind. Aber wenn ich ehrlich zu mir bin, ist selbst das auch schon eine Vorverurteilung. Auf Facebook hat ein Kirchenmusiker aus dem Bergischen Land die Nachricht veröffentlicht, dass er keinen Kontakt mehr mit Menschen haben möchte, die für solche Taten die Todesstrafe fordern. Er verabscheut diese Tat, aber selbst diese können keinen Grund für die Todesstrafe darstellen. Wenn man länger schon auf Facebook unterwegs ist, kennt man ungefähr, was dann passiert. Und ich war auf die Reaktion gespannt. Purer Voyeurismus, ich gebe es dazu. Die blieb aus. Der Musiker hat sehr viel Verständnis für seine Äußerung bekommen. Aber eine Reaktion hat mich sehr erstaunt. Und da schrieb eine Frau, ich zitiere: Uns opfern bringt die Todesstrafe für Täter gar nichts. Rache heilt die eigenen Wunden nicht. Sie vergiftet nur selbst. Und wenn ich mir vorstelle, ich müsste nach dem erlebten Missbrauch auch noch mit der Tatsache leben, dass der Täter nun staatlich legitimiert ermordet wird, das fände ich unerträglich. Nein, ich würde einen Täter niemals in Schutz nehmen oder die Tat verharmlosen. Jahrelang erlebter Missbrauch hat Spuren in mir hinterlassen und mit jedem Bekanntwerden neuer Fälle von Missbrauch muss ich mich stark zusammenreißen, die Wut, den Ärger und die Traurigkeit nicht zu sehr in mir aufsteigen zu lassen. Täter sollte mit aller Härte der Gesetze bestraft werden. Das ist im Moment noch nicht der Fall, das schmerzt und wir haben dafür kein Verständnis. Urteile sind teilweise viel zu harmlos. Aber wer die Todesstrafe fordert, schaut nicht in die Augen der Opfer. Mein Täter, so schreibt die Frau, mein Täter lebt. Und ich hoffe, er hat eines Tages die Chance zu bereuen und mit sich und der Welt in Frieden zu leben. Für diese Haltung werde ich sehr oft angefeindet, und zwar von Opfern vom Missbrauch selber, weil sie meine Einstellung zu diesen Dingen nicht verstehen oder sie nicht verstehen wollen. Ich habe mein Glück in mir gefunden und es ist nicht abhängig davon, was mit meinem Täter passiert. Wer so denkt, wird niemals glücklich werden. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Er kann sie sich nur selber nehmen. So denke ich. Die Frau, die das geschrieben hat, möchte ich nicht namentlich nennen. Sie ist aber mit ihrem Schicksal an die Öffentlichkeit gegangen. Ich konnte mich selber noch an eine Fernsehsendung aus der jüngsten Vergangenheit mit ihr erinnern. Aber zurück zum Predigtext. Um diesen besser zu verstehen, ist die ein oder andere Info im Vorfeld wichtig. Der Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom steht an erster Stelle unter den Briefen im Neuen Testament. Das liegt unter anderem auch an seiner besonderen Bedeutung. Denn in diesem Brief stellt der Apostel Paulus auf grundlegende Weise sein Verständnis des christlichen Glaubens dar. Im Zentrum seines Briefes steht für Paulus die Botschaft von der Gnade Gottes. Ich zitiere jetzt das ein oder andere Mal aus dem Römerbrief, und wenn ihr jetzt Unterschiede zu dem hört, was Inge eben vorgelesen hat, liegt es einfach daran, wir haben sehr wahrscheinlich mit anderen unterschiedlichen Bibelübersetzungen gearbeitet, aber es tut der Sache keinen Abbruch. In den ersten zwei Versen steht: Vergeltet niemandem Böses mit Bösem, seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Das erinnert mich stark an meine Kindheit. Da sagte meine Mutter immer wieder, ich solle zu anderen Menschen immer freundlich sein. Und was meine Mutter sagte, wenn ich wutschnaubend mit einem blauen Auge nach Hause kam und brüllte, der hat aber angefangen, könnt ihr euch sicherlich denken. Auch wenn ich das nun humorvoll mit dem Beispiel aus meiner Kindheit erzählt habe, sehen wir hier, wie wir als Christen anderen Menschen gegenübertreten sollen. In unserem Alltag wird jeder von uns immer wieder neu vor die Aufgabe gestellt, wie treten wir den Menschen gegenüber? Wie erlebt uns der andere Mensch? Und auch hier gilt es, der erste Eindruck ist immer entscheidend. Aktuell ist genau das Gegenübertreten schwierig geworden. Sehe ich jetzt gerade selber. Aufgrund der Masken können wir keine Mimik erkennen. Der Mensch vor uns, lächelt er oder schaut er grimmig? Ein Arbeitskollege gab ihm mal den Tipp, ich soll auf die Falten an den Augen achten. Also, entschuldigt, aber ich bin auch schon über 40 und auf der Entfernung sehe ich definitiv nichts. Wir geben uns aktuell auch nicht die Hände. Zur Begrüßung die Hände zu geben, ist eine alte Tradition. Man hat vor einigen Jahrhunderten damit angefangen, um den anderen Menschen zu zeigen, dass man in friedlicher Absicht kommt und keine Waffen bei sich trägt. Ich blicke mal auf die Insassen einer Justizvollzugsanstalt. Die Häftlinge sitzen aufgrund eines Gerichtsurteils im Gefängnis. Mein Vertrauen in das Rechtssystem ist so groß, dass ich mir sicher bin, wenn ausreichend Beweise vorliegen, dass es zu einer gerechten Verurteilung kommt. Wenn es gut läuft, wird man zu einer Geldstrafe oder zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Wenn es aber dann zu einer Inhaftierung kommt, wird das Leben eines Verurteilten umgekrempelt. Das überlasse ich nun eurer Fantasie. Was passiert, wenn man von heute auf morgen für einen längeren Zeitraum in Haft kommt? Für einen regnerischen Sonntagnachmittag ist das eine zeitfüllende Aufgabe. Wenn wir uns das alles vergegenwärtigt haben, dann steht noch die Zeit im Gefängnis an. Und nach Schwere der Schuld fällt die Haftzeit entsprechend unterschiedlich hoch aus. Aber sind wir dann ehrlich, das ist noch nicht alles, was an Strafe da ist. Aufgrund der Verurteilung kann das Ansehen unter den Mithäftlingen unterschiedlich aussehen. Bei gewissen Straftaten kann die Zeit im Gefängnis eine schwere und lange Zeit sein. Und Taten an Kindern, da hat man in der Regel nicht das leichteste Leben hinter den Gittern. Und je bekannter der Täter oder das Opfer oder die Tat im Allgemeinen gewesen ist, kann der Name des Täters sehr prominent werden und eine spätere Resozialisierung komplizierter gestalten. Eine Verurteilung ist dafür da, einen Menschen für seine Tat zu bestrafen und nicht ein Leben lang zu stigmatisieren. Warum führe ich das nun so detailliert aus? Wir sollten uns bewusst werden, was wir mit unseren Vorurteilen alles anstellen können. Umso tröstlicher finde ich auch, dass es im Römerbrief einen Querverweis zum 5. Buch Mose gibt. Da steht im Kapitel 32, Vers 35, seht nun, dass ich's allein bin und ist kein Gott neben mir. Ich kann töten und lebendig machen. Ich kann schlagen und heilen. Und niemand kann aus meiner Hand reißen. Gibt es jetzt noch eine Frage, warum wir Christen gegen die Todesstrafe sein sollten? Ich sage bewusst sollten. Erinnert ihr euch noch an Hans Meiser, den Talkmaster von RTL aus der Generation Ilona Christen, Bärbel Schäfer und Co.? Heute möchte man ihm lieber sagen, er solle sich auf seine Rente konzentrieren, da er in letzter Zeit Verschwörungstheoretiker-Videos moderiert, aber ich schweife vom Thema ab. Vor vielen Jahren ging es in einer seiner Nachmittagssendungen um die Todesstrafe. Zu Gast war ein aktiver Vollstrecker oder Henker aus den USA. Ich habe leider keine Ahnung, wie die aktuelle Bezeichnung dieser Berufsgruppe ist. Hans Meiser hat den Mann aus den USA gefragt, ob er gläubiger Christ sei. Dieser sagte, ja natürlich, ich bete mehrfach am Tag und Jesus Christus ist mein Erlöser. Und Hans Meiser fragte ihn, warum er dann Menschen umbringt. Seine Antwort war, und die fand ich sehr erschütternd, das ist das Gesetz. Wir können uns nicht hinter ein Gesetz verstecken. Wir haben unser Handeln zu rechtfertigen. Es gibt viele Menschen, die den Wunsch haben, dass wir uns rechtfertigen. Ein paar Beispiele. Rechtfertigungen vor den Eltern bei einem blauen Brief. Gibt es die eigentlich noch? Weiß ich gar nicht. Also Rechtfertigung vor den Geschwistern, wenn man ungefragt etwas genommen hat und das kaputt gemacht hat. Rechtfertigung vor dem Chef, wenn eine Fehlentscheidung teuer geworden ist. Oder vor Gericht, wenn man großen Mist gebaut hat. Oder vor der eigenen Ehefrau. Ihr wisst schon, was ich meine. Oder vor den Kindern, wenn man einfach zu wenig Zeit für sie hat. Aber eigentlich gibt es nur eine Rechtfertigung und die ist vor Gott. Denn er ist der, der über uns richtet. Aber Paulus lässt uns nicht mit dem Gedanken alleine, wie wir mit unseren Feinden umzugehen haben. Er gibt uns den Tipp, wenn unser Feind Hunger hat, haben wir was zu essen zu geben. Und wenn unser Feind Durst hat, sollen wir ihm auch zu trinken geben. Definitiv haben wir uns aber nicht unmenschlich gegenüber unseren Feinden zu verhalten. Und hier finde ich einen weiteren Querverweis, und diesmal zum Buch der Sprüche. Im Predigtext heißt es, wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Ich gebe zu, ich habe da längere Zeit erstmal drüber gelesen. Und habe dann zum Glück in der Basisbibel unter den Erklärungen etwas Wunderbares gefunden. Denn dort heißt es, durch die eigenen Wohltaten wird der Feind so beschämt, dass er zum Nachdenken kommt und seine feindliche Haltung aufgibt. Im Hintergrund dieses Bildes steht ein altes ägyptisches Ritual, bei dem als Zeichen der Reue ein Becken mit glühenden Kohlen auf dem Kopf getragen wird. Für mich ein schönes Bild. Dieses Bild erläutert auch unser Handeln gegen feindselige Menschen. Oft fehlt mir zum Beispiel die Lust, mich zum Beispiel mit Nazis auseinanderzusetzen. Aber es ist unsere Aufgabe als Christinnen und Christen, anderen Menschen zu zeigen, wie schön das Leben ist, wenn sie den Hass überwinden. Der Hass schränkt unser Gesichtsfeld ein. Wir können nur mit unserer Liebe und dem ständigen Bohren den Leuten nahebringen, wie schön die Liebe ist, wie schön auch die Liebe zu Gott ist. Und hier möchte ich nun gerne einen Bezug zu meinen beiden Beispielen vom Anfang der Predigt herstellen. Es ist unsinnig, wenn wir uns damit beschäftigen, Vorurteile gegenüber anderen aufzubauen. Ich kenne noch aus meiner Kindheit den Spruch, einmal Dieb, immer Dieb, oder einmal gelogen, immer gelogen. Also so hat es einer meiner Brüder mich immer versucht, warum auch immer, von schlimmen Taten abzuhalten. Und ich kann euch beruhigen, es stand nichts bei mir auch zur Debatte, also nichts Gravierendes. Und zur Todesstrafe, da gibt es nichts zu diskutieren. Da halten wir uns einfach an das fünfte Gebot, du sollst nicht töten. Punkt. Es ist völlig unabhängig, in welcher Situation wir das tun und ob das eventuell durch ein Gesetz legitimiert sein könnte. Todesstrafe ist ein durch Gesetz legalisierter Mord. Mehr nicht. Und wenn wir jetzt unter der Predigt einen Additionsstrich ziehen, komme ich nur zu einem Ergebnis. Lass den letzten Vers von unserem Predigttext als Lebensmotto stehen. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.